Sie können Umwelt und Gesundheit schädigen und sind manchmal näher, als wir denken. Problemabfälle. Wo sie im Haushalt anfallen, was damit bei uns passiert und warum das für uns alle wichtig ist. Jetzt bei What the Mug. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge What the Mug, dem AWG-Podcast. Und heute widmen wir uns einer Abfallart, die vielleicht gar nicht so im Blickwinkel jedes Einzelnen zu Hause ist. Wir haben ja die Restabfälle, Bioabfälle, Verpackungen, Altpapier. Da haben wir überall Tonnen für. Wofür es keine Tonne gibt, sondern was man zu unseren Höfen bringen muss, sind die Problemabfälle. Und darum freue ich mich, dass heute mir Berthold Wilkens gegenüber sitzt. Moin Berthold.
Ja, hallo Dominik.
Hi. Du hast dich heute bereit erklärt, mal über deine oder eure Arbeit zu sprechen. Ihr seid ja ein Team im Problemabfall-Zwischenlager hier in Bassum. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf blicken. Vielleicht kannst du erstmal anfangen, für die, die dich noch nicht kennen, was bestimmt ein Großteil sein wird, dich vorzustellen, deinen Weg hierher, wie bist du zur AWG gekommen? Wie wird man Leiter des Problemabfall-Zwischenlagers?
Ja, gerne, Dominik. Nach meiner Schulausbildung bin ich auf den Beruf des Fähr- und Entsorgers gestoßen. Das ist der erste anerkannte technische Umweltschutzberuf gewesen. Heute nennt sich das Umwelttechnologe. Die Ausbildung ging 3 Jahre und im Anschluss an die Ausbildung habe ich dann zeitnah die Meisterschule besucht. Kümmere mich jetzt bei der AWG um alles, was mit Gefahrstoffen, Gefahrgütern, Schadstoff- oder Problemabfallsammlung zu tun hat. Und wir probieren möglichst viele Schadstoffe zusammenzusammeln, um zum einen die Umwelt zu schützen, die Mitmenschen und die Mitarbeiter, genau.
Ja, super, das ist schon ein super Einstieg. Wir sagen jetzt immer Schadstoffe, Problemabfälle. Um da mal so ein bisschen in media res zu gehen, was sind denn Problemabfälle in dem Sinne, in Sinne eurer Arbeit und wo findet man sie so in Haushalten? Hast du da so 1-2 Beispiele?
Ja, also man kann sich ganz gut daran orientieren, dass man, wenn man irgendwelche Produkte kauft, mal hinten auf die Packung raufschaut und wenn da irgendwelche Gefahrensymbole draufgedruckt sind, ein Flammensymbol, ein Ätzenzeichen. Das ist ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um normale Produkte, sondern schadstoffhaltige Produkte handelt, die wassergefährdend oder wassergefährdend brennbar oder ätzend sein können,
genau. Ja, genau, wenn man da mal so raufguckt, hier dieser Totenkopf und sowas, ne, für die giftigen Abfälle. Wenn man hier Führungen macht übers Gelände, wenn wir da mal Schulgruppen haben, dann kann man das ja mal bei euch ganz schön sehen. Dann sage ich immer, ja, lasst mal euren Blick schweifen, was seht ihr hier gerade, was steht hier rum? Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Da haben wir ja Farben und Lacke, ne, wenn man zu Hause irgendwie streicht oder Holzschutzmittel, Pestizide für den Garten. Batterien gehören da auch zu, Feuerlöscher, das sind ja so ein paar gängige Beispiele. Was sind denn, das hat mich nämlich damals überrascht, was sind denn vielleicht Problemabfälle, die man als solche gar nicht im Haushalt wahrnimmt? Also ich bin immer noch überrascht über Nagellack und Deospray, das gehört streng genommen ja auch dazu, ne?
Genau, Nagellack, Deospray, was wir schon gesagt haben, auch Gefahrensymbole sind da drauf enthalten, der Hinweis eben dazu. Mhm. Im Grunde geht das mit Batterien, über Altöl, Lösungsmittel, viele Sachen, die man irgendwie im handwerklichen Bereich nutzt, aber wie gesagt auch Reinigungsmittel, Altmedikamente im Zweifel. Mhm. Es gibt sehr viele Produkte, die eben diese Gefahrensymbole enthalten und eben als Schadstoff praktisch behandelt werden müssen.
Ja, da können wir vielleicht mal eben kurz einhaken, weil du ein spannendes Wort gesagt hast mit Medikamenten. Da kriege ich so in der täglichen Arbeit in der PR auch immer mit, dass es da immer noch diesen Mythos gibt, das kann ja an den Restabfall. Das ist aber ja im Landkreis Diepholz nicht so.
Ja, genau. Wir haben hier im Gegensatz zu den Bremern zum Beispiel, die eine Verbrennungsanlage nachgeschaltet haben, praktisch eine mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage. Da gehören Medikamente natürlich nicht rein. Das heißt, wenn ich mal 1-2 Präparate habe, irgendwelche Ergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder ein Aspirin, das ist nicht so entscheidend, aber wenn ich irgendwelche gesammelten Werke habe, irgendwelche tütenweise mit verschiedenen Medikamenten, dann sollten die schon in die Schadstoffsammlung gehen und nicht in den Restabfall.
Genau, Schadstoffsammlung heißt zu unseren Wertstoffhöfen oder Apotheken müssten sie ja eigentlich auch zurücknehmen, richtig?
Teilweise nehmen die Apotheken die zurück, aber wir haben ein relativ gutes Sammelnetz hier im Landkreis Diepholz. Wir haben ja die vier großen Wertstoffhöfe mit Sulingen, Bassum, Diepholz und Weil Melchershausen. Genau. Und dann auch noch Cemini-Wertstoffhöfe, ja, die man auf der Homepage erfahren kann, ne, sich die Informationen holen kann. Und genau, und an den Stellen werden die Sachen auch zurückgenommen.
Okay, genau. Perfekt. Sprechen wir jetzt mal kurz über den Worst Case. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Farbe oder sowas kommt in die Natur? Was sind da so die Worst-Case-Fälle, wenn man es falsch entsorgt?
Ja, dadurch, dass viele Sachen wassergefährdend sind, sag ich mal, ne, das geht ja mit Altölen los oder andere Sachen, die eben für die Umwelt nicht förderlich sind, sag ich mal. Eben die Wasserverunreinigung im Zweifel, wenn Kinder damit spielen, dass da irgendwelche ätzenden Produkte bei sind. Autobatterien, also im Grunde geht von vielen Sachen eben eine Gefahr aus. Lithiumbatterien, jetzt ja ein großes Thema, wo ein großes Gefährdungspotenzial von ausgeht.
Ja, okay, ja gut. Also die Gefahrensymbole geben es ja auch oft nochmal oder spiegeln es ja gut wieder, wenn man da an den toten Fisch denkt, der irgendwie auf dem Rücken liegt und dann die toten Bäume da. Genau. Also wenn es dann auch ins Grundwasser geht, dann ist natürlich, kann das weitreichende Folgen haben, ne? Okay, also wir haben gesagt, bei den Wertstoffhöfen abgeben bestenfalls und dann landet es früher oder später bei euch im Zwischenlager hier im Bassum. An dem Wort Zwischenlager kann man ja schon erahnen, dass das nicht die Endstation ist für die Abfälle. Was passiert damit, wenn das jetzt bei euch abgegeben wird, wenn das bei euch landet?
Ja, genau. Also bei uns hier im Zwischenlager werden praktisch alle Sachen nochmal begutachtet, in wirtschaftliche Einheiten verpackt, sag ich mal. Da muss es natürlich nach Gefahrstoff und Gefahrgutrecht, sag ich mal, deklariert und klassifiziert werden.
Okay.
Das heißt, da sind verschiedene Rechtsgebiete, die da die beachtet werden müssen und eben zum Mitarbeiterschutz eben entsprechend auch die entsprechenden Verpackungen Kennzeichnungen erfolgen müssen. Ne?
Ja. Genau. Das war jetzt sehr abstrakt. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie es auch bei euch aussieht? Also wenn wir jetzt mit einer Führung, ich komme gerne nochmal auf die Führungsgruppe zurück, uns euer Zwischenlager anschauen, das machen wir ja auch, dann sieht man drinnen bei euch ja verschiedene Fässer auch mit, keine Ahnung, was gibt's da alles? Quecksilber habt ihr ein Fass, Natriumhypochloridlösung, genau. Also ihr habt ja für jede chemische Verbindung ein Fass, wo ihr das dann quasi zuordnen müsst, richtig?
Genau, das kommt aus, wie gesagt, aus dem Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht. Das sind zwei Rechtsgebiete. Das Gefahrstoffrecht behandelt den Umgang mit Gefahrstoffen, also mit allem, was gekennzeichnet ist. Und dann wechselt das Rechtsgebiet in dem Moment, wo ich diese Sachen auf die Straße bringe. Das heißt, da ist dann praktisch das Gefahrgutrecht maßgebend. Und im Gefahrgutrecht, sag ich mal, ist genau definiert, welche Gefahrgüter wie zu klassifizieren und zu kennzeichnen sind. Ne? Das hat verschiedene Rechtsgrundlagen und das ist die Grundlage, um die Sachen dann praktisch auf die Straße zu bringen. Und das sind dann alle LKWs mit diesen roten Warntafeln, die vielleicht jeder schon mal gesehen hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass praktisch ein Fahrzeug Gefahrgüter geladen hat.
Ne? Ja, also alles strengstens geregelt, wie man damit umgeht und verfahren muss.
Ja, genau. Wir haben ja auch parallel, sag ich mal, zu der privaten Schadstoffsammlung bieten wir ja auch praktisch eine gewerbliche Schadstoffsammlung an. Das heißt, Gewerbebetriebe können sich bei uns melden und praktisch sagen, die haben zum Beispiel im Bereich Arztpraxen, Photochemikalien, im Kfz-Bereich Ölfilter, Ölfreinerie, Betriebsmittel. Da wird eine Schule aufgelöst, wo ein Labor aufgelöst wird oder eine wilde Müllablagerung, dass die Polizei sich bei uns meldet und sagt, da hat jemand ein Fass, was vielleicht angerostet ist, im Graben deponiert, ganz vielfältig und es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.
Genau, da seid ihr mit dem sogenannten Schadstoffmobil unterwegs im Landkreis. Das steht ja auch auf dem Fahrzeug drauf. Genau. Wie kannst du vielleicht da nochmal so ein bisschen beschreiben, wie das so aufgebaut ist? Das ist jetzt ja nicht einfach nur so ein Bulli, sag ich mal, wo man dann hinten eine Kiste reinstellt, sondern da habt ihr ja schon andere Mengen, die ihr dann abholt, ne? Und wen fahrt ihr damit noch an? Ihr fahrt ja auch die Wertstoffhöfe mit ab.
Ja, genau. Wir fahren damit die Wertstoffhöfe an, also da, wo die privaten Haushalte ihre Sachen abgeben. Ne? Das ist die eine Sache, was das Schadstoffmobil anfährt. Und dann eben parallel die Gewerbebetriebe. Und dieses Schadstoffmobil ist natürlich speziell ausgerüstet. Das heißt, es sind Sicherheitseinrichtungen auf dem Mobil verbaut, dass, falls im Gefahrenfall irgendwas passiert, dass man dann gegensteuern kann. Das heißt, das Fahrzeug ist ex-geschützt. Da sind Notduschen installiert. Da sind Auffangwannen integriert, so dass praktisch die Sachen sicher von A nach B transportiert werden können. Genau, und mit den entsprechenden Behältern wird es dann möglichst sicher dann zu uns ins Zwischenlager gefahren. Genau, und dann geht es nach einer Sortierung und Deklaration und Kennzeichnung dann weiter an spezielle Entsorger, die dann die Sachen entweder recyceln oder möglichst schadlos entsorgen.
Ja, genau. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie es dann weitergeht? Wir haben ja gerade schon gesagt, das heißt ja nur Zwischenlager, das heißt, es geht ja auch noch weiter für die Abfälle. Jetzt hast du es gerade schon grob angesprochen. Was sind denn zum Beispiel so Problemabfälle, die recycelt werden können? So drei Beispiele und was passiert damit?
Genau, was relativ gut recycelt werden kann, das sind zum Beispiel Autobatterien. Ne? Das ist relativ klar, was da drin ist. Da sind Schwefelsäure drin, Bleiplatten. Und das Kunststoffgehäuse, das wird granuliert, die Säure kann neutralisiert werden, die Bleiplatten wieder eingeschmolzen und das Kunststoffgranulat wird dann thermisch verwertet und die Energie genutzt.
Genau, thermisch verwerten klingt für uns immer so normal, aber thermisch verwerten heißt ja verbrennen und dann erzeugt man durch die Hitze Strom und Wärme.
Ne? Ganz genau.
Genau, ja.
Genau. Genau, was nicht so, oder ja, vielleicht noch zwei, drei mehr Beispiele, dann Leuchtstoffröhren kann relativ gut recycelt werden, da ist ein geringer Anteil an Quecksilber drin, also verschiedene Edelgase, und die werden bei Unterdruck geschreddert und da können praktisch dann die Metallkappen, das Glas und das Edelgas bzw. das Quecksilber auch wieder verwertet werden.
Werden die noch oft genutzt? Also ich sehe bei euch ja immer welche liegen, aber eigentlich müsste man ja denken, jetzt im Zeitalter der LED-Birnen und hast du nicht gesehen oder wird man die gar nicht so richtig los oder sind das noch Bestände von Anno?
Ja, genau. Also das ist, wir sind ja immer 10, 20 Jahre zurück, sage ich mal. Ne? Ja. Also das, was jetzt auf den Markt kommt, ne? Die Reste vom Vorgänger bekommen wir aber noch lange Jahre. Das heißt, es wird tendenziell dann weniger. Die Umstellung auf LED ist erfolgt, aber wir bekommen dann auch noch 10 Jahre später die Leuchtstoffröhren.
Ne? Ja.
Genau.
Okay.
Ja. Naja, und dann die Sachen, die nicht so gut entsorgt werden können, das sind eben irgendwelche Mischungen in Reinigungsmitteln, wo praktisch kein Reinstoff enthalten ist, sondern verschiedene Inhaltsstoffe, die man so jetzt nicht mehr trennen oder nicht mehr recyceln kann, sondern die gehen dann tatsächlich in einen Drehrohrofen. Das ist so ein Drehrohrofen ist auch eine thermische Behandlung, die aber im Gegensatz zu einer normalen Verbrennungsanlage nicht mit 800 Grad arbeitet, sondern mit 1300 Grad. Mhm. Und da ist dann praktisch eine Rauchgasreinigung angeschlossen oder nachgeschaltet, die dann auch die entsprechenden Abgase oder Verbrennungsgase reinigt und ja, dass die Sachen eben möglichst schadlos dann beseitigt werden. Ne?
Okay, spannend, spannend. Apropos spannend, du hast ja jetzt schon über deinen Bildungsweg gesprochen, über deine Ausbildung, den schulischen Weg. Was war denn so das Spannende, warum du dich jetzt dann für Problemabfälle entschieden hast? Wie ist das gekommen? Weil wenn man die Ausbildung hier macht, du hast ja schon gesagt, Umwelttechnologe ist es ja mittlerweile für Kreislaufabfallwirtschaft, dann lernt man ja in der Ausbildung alles kennen. Kläranlage, man ist in den Anlagen, also in den Betriebsstätten an sich, Problemabfälle, Wertstoffhof, man ist ja überall. Wie hat sich das bei dir herauskristallisiert? Warst du schon immer fasziniert von den Problemabfällen? So an sich von der Klasse oder?
Naja, zum einen ist es viel, viel Chemie, was das beinhaltet, dann das Ganze drumherum, die verschiedenen Rechtsgebiete, was jetzt was ein großer Bereich ist, ne? Das geht ja um Arbeitnehmerschutz, die ganzen das Entsorgungsnachweisverfahren, also viele Sachen, die auch in anderen Rechtsgebieten beachtet werden müssen. Genau, und es ist viel vielfältig, viel Kundenkontakt, viel Beratung. Mhm. Das geht ja auch noch in den Bereich Asbest und künstliche Mineralfaser. Also alles, was so in eine beratende Tätigkeit geht. Und ja, das ist sehr, sehr vielfältig und spannend dadurch, dass man nicht weiß, was als nächstes kommt.
Genau. Ja, also das vielfältig ist, glaube ich, auf jeden Fall. Da tut sich ja auch immer wieder was. Ne? Es gibt ja auch immer wieder neue Kategorien, die sich wahrscheinlich bilden. Dann, wie hat sich das denn so generell entwickelt? Also gibt es jetzt irgendwie Problemabfälle, die es vorher nicht gab? Du hast gesagt, ja, das jetzt schon E-Bike-Akkus und sowas wird ja immer mehr. Wie entwickelt sich da so diese Abfallwelt bei den Problemabfällen?
Also man merkt, sag ich mal, dass sich das schon ändert, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, ne, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, da wurde, sag ich mal, nicht auf die auf die Handhabung der Produkte so geachtet wie heute. Mhm. Ne, das war einfach eine andere Generation nach dem Motto, viel hilft viel. Ne, und man merkt schon, dass die jungen Landwirte heute mit der ganzen Thematik anders umgehen und nicht mehr irgendwo wild irgendwas gelagert wird. Das merkt man schon, ne, dass so in den einzelnen Bereichen sich schon die Abfallarten und auch der Umgang damit ändert. Ne?
Ja, genau. Okay. Und eine Sache, weil du sagst, ja, so wild irgendwas lagern oder sonst was, das finde ich auch immer spannend, wenn ich die Gruppen übers Gelände zu euch führe. Ihr habt ja nicht nur die ganzen Fässer, wo ja alles schon geordnet ist, und wir haben jetzt ja darüber gesprochen, was mit den einzelnen Sachen passiert, aber es gibt ja manchmal noch so den Step aus privaten Haushalten, wo ihr erstmal rausfinden müsst, was da überhaupt angeliefert wird. Also ihr habt ja in der Mitte immer so diesen Tisch mit diesem Sammelsurium an irgendwelchen Limo-Flaschen. Da hat jemand gerade mal die Scheune aufgeräumt, die Garage oder keine Ahnung was. Wie man das so vielleicht auch aus dem eigenen Zuhause kennt. Wie gesagt, Frühjahrsputz, und dann hat man irgendwann mal Altöl vom Rasenmäher in eine alte Limo-Flasche gekippt. Und ja, jetzt muss das weg, bringt's her. Und jetzt steht ihr da mit dem ganzen Kram, wo es nicht immer gleich ersichtlich ist, was sich da drin befindet. Wie geht ihr mit solchen Sachen um?
Ja, genau, das ist immer die Problematik, ne? Wenn irgendjemand irgendwo was reinfüllt und dann vielleicht nach einem Tag noch weiß, was es ist, aber nach einem halben Jahr man sich doch nicht mehr ganz so sicher ist. Ja. Und wenn das dann, geht es irgendwann in die Schadstoffsammlung und wir stehen jetzt davor und sagen, ja, was ist es denn jetzt? Ja. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, um das so ein bisschen einzugrenzen, ne? Anhand des pH-Werts oder andere einfache Teste, ne, wo wir dann so ein bisschen ermitteln können, so um was geht's im Groben. Und dann ist es aber auch nicht mehr so entscheidend, weil es praktisch eben verschiedene Kategorien gibt im Bereich Pflanzenschutzmittel, Lösungsmittel. Und dann wird, wenn man es nicht weiß, die größte Gefahrenkategorie angenommen und dann eben im Zweifel auch entsprechend hochwertig entsorgt. Ne?
Genau. Okay, perfekt. Bertolt, ich danke dir. Das war ein schöner Rundumblick, den du uns da geboten hast. Ich weiß, fällt dir noch irgendwie was ein, was jetzt vielleicht noch erwähnt werden muss? Oder meinst du, wir haben da erstmal alles abgedeckt?
Naja, da war jetzt der große Bereich Lithiumbatterien unterwegs in alle Richtungen. Vielleicht doch nochmal der Hinweis, ne? Ja, weil das gerne. Ja doch ein hohes Gefahrenpotenzial bietet, ne? Dass man wirklich darauf achtet, Lithiumbatterien vorsichtig zu behandeln, sag ich mal, zu handeln. Im Zweifel, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, die Pole abzukleben, dass da kein Kurzschluss entstehen kann und dann eben nicht über die Mülltonne oder entsorgt werden, sondern eben in die Schadstoffsammlung abgeben, und dann geht das seinen richtigen Weg. Und dann wird es auch noch genutzt. Ne, die können ja mittlerweile verschiedene Sachen können wieder rausgeholt werden und dann ist das ein guter Entsorgungsweg.
Ja, sehr wichtiger Einwand. Ihr habt es hoffentlich schon längst über irgendwelche Kanäle von uns gehört. Wir haben die Aktion oder die Kampagne Dein Fehlwurf, unsere Gefahr. Da machen wir auch explizit nochmal über die Gefahren von falsch entsorgten Akkus und Batterien aufmerksam. Denn mittlerweile gehen 80% der Brände in Abfallverwertungsanlagen, so wie unserer, auf falsch entsorgte Akkus und Batterien zurück. Schaut da gerne auch bei Bedarf auf unsere Website, wenn ihr die Infos nicht eh schon verinnerlicht habt. Lest euch doch nochmal schlau, hört euch nochmal weitere Podcast-Folgen an, die wir auch hier auf unserem Kanal hochgeladen haben, mit Katrin Bücher und Johanna Weppel unter anderem, oder auch mit unserem Kollegen Holger Warnecke, dem Leiter der Restabfallbehandlungsanlage, der das nochmal aus seiner Praxis Sicht dargestellt hat. Also da herzliche Einladung, dieses Thema sich auch nochmal anzuschauen. Sehr wichtiges Thema. Perfekt, Bertolt. Ich danke dir.
Alles klar.
Danke für deine Zeit, und an alle da draußen, schön sauber bleiben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.